wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Blickpunkt Religion.
Sie ist die älteste Glockengießerei der Welt und hat das Privileg, auf ihren Glocken das Wappen der Päpste anbringen zu dürfen, die Fonderia Pontificia Marinelli. Die päpstliche Glockengießerei ist nicht etwa in Rom zu Hause, sondern in der Region Molise, 160 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Einer Gegend, die sonst für ihre kulinarischen Leckerbissen aus der dortigen Landwirtschaft bekannt ist. Nadja Fischer war für uns vor Ort.
Das Bergstädtchen Agnone liegt 850 Meter über Meer, hat 5200 Einwohner und 14 Kirchen. Als Heimat der Glocken sieht Agnone sich gerne. Und dies nicht nur der vielen Kirchlein wegen, sagt Armando Marinelli, der Inhaber der Glockengießerei Marinelli. In dieser Gegend entstanden schon vor 1000 Jahren Glocken. Erwähnt wird unsere Glockengießerei erstmals um 1200. Unsere Vorfahren waren Wanderarbeiter. Sie gossen die Glocken in unmittelbarer Nähe der Kirche, die sie bestellt hatte. Das war einfacher, als die tonnenschweren Glocken zu transportieren. Wir waren in ganz Italien unterwegs und bekannt. Papst Pius XI. War 1924 so beeindruckt von unserer Arbeit, dass er uns erlaubte, das päpstliche Wappen zu benutzen. Eine große Ehre, die keiner anderen Gießerei zukommt. Seit 24 Generationen führt die Familie Marinelli die Glockengießerei. Sie ist damit nicht nur weltweit die älteste Glockenmanufaktur, sondern soll auch das zweitälteste Familienunternehmen der Welt sein. Krisen hat die Marinelli-Dynastie so manche erlebt. Ein Tiefpunkt der Firmengeschichte war der Zweite Weltkrieg, als deutsche Truppen den Firmensitz besetzten und die Glocken zu Waffen umschmolzen. Das päpstliche Wappen bedeutet nicht, dass man exklusiver Glockenlieferant des Vatikans sei, stellt Armando Marinelli klar. Es sei jedoch ein Gütesiegel, das für Tradition und Exzellenz bürge.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Glocken überall auf der Welt läuten. Der Anteil des Exports nimmt stetig zu und macht heute die Hälfte unserer Produktion aus.
In Südamerika oder Afrika werden noch Kirchen gebaut. Da werden wir gebraucht. Aber auch im schiefen Turm von Pisa hängt seit ein paar Jahren eine Marinelli-Glocke. Und mit einer 5 Tonnen schweren Glocke aus unserem Haus läutete Papst Johannes Paul II. Das neue Jahrtausend ein. Heute geht der Trend eher zu kleineren Glocken. Das hat auch mit der Krise zu tun. Vom Büro in die Werkstatt. Das ist wie ein Sprung aus dem 21. Jahrhundert ins Mittelalter. Kein Hightech, keine Maschinen. Ein großer, hoher Raum, in der Mitte ein Ofen. Über dem Feuer hängt ein Kessel, in dem Bronze eingeschmolzen wird. Ein kleiner, drahtiger Mann überwacht das Geschehen. Antonio Delli Quadri ist 76-jährig und gießt seit über 50 Jahren für die Familie Marinelli Glocken, wie schon sein Vater und sein Großvater, die ihn in die Kunst des Glockengießens eingeweiht haben. Nur wenigen sei bewusst, welch komplexe Arbeit hinter einer Glocke stehe, sagt Antonio Delli Quadri.
Il segreto della campana consiste nella conoscenza della sua geometria, dei suoi
parametri. Nur wer die Geometrie der Glocken beherrscht, kann eine perfekte Glocke gießen. Die Höhe der Glocke entspricht immer dem unteren Durchmesser, der obere Durchmesser immer der Hälfte des unteren. Und dort, wo der Klöppel die Glocke anschlägt, muss die Glockenwand exakt einem 1/14 des Glockendurchmessers entsprechen. Eine perfekte Glocke ist reich an Obertönen, die lange nachhallen. Antonio Delli Quadri zählt zu den wenigen noch lebenden Meistern des Glockengießens. Der bescheidene Mann ist stolz auf ein Buch, das er vor wenigen Jahren geschrieben hat. Er veröffentlicht darin komplizierte Berechnungen und Skizzen und beschreibt minutiös, wie eine Glocke entsteht. Grob vereinfacht geht das so. In einem aufwendigen Verfahren werden 2 Glockenformen hergestellt und die größere über die kleinere gestülpt. In den Hohlraum zwischen diesen 2 Formen wird die Bronze gegossen. Heute gießt Antonio Delli Quadri 3 kleine Glocken. Seine 4 Mitarbeiter haben die Formen in Erde eingebuttelt, sodass nur noch die Einfülllöcher zu sehen sind.
Zwei Männer packen den Kessel und füllen die 1100 Grad heiße Bronze sorgfältig in die Formen. Die Männer bitten die heilige Maria, ihnen beizustehen. Dann ist es mucksmäuschenstill. Nach häufig monatelanger Vorarbeit ist der Guss ein heikler Moment.
Questi due minuti sono piene di ansie, di trepidazioni, di emozioni.
Die zwei Minuten sind voller Angst und Emotionen. Ein Glockengießer kann nie sicher sein, ob der Guss gelingt. Schon eine minimale Ungenauigkeit kann dazu führen, dass die Glocke misslingt.
Non mi chieda se è accaduto qualche volta.
Beim Guss größerer Glocken, sagt Antonio Degli Quadri, sei darum immer ein Priester anwesend.
C'è la presenza del sacerdote, quindi il fonditore dopo aver messo in campo tutta la sua.
Nachdem ich als Gießer alles unternommen habe, was in meiner Macht steht, vertraue ich mich Gott an. Wir Glockengießer leben in einer anachronistischen Welt. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Die Welt draußen hat sich in den letzten Jahrhunderten rasant verändert. Sie hat nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun mit der Welt im Innern einer Glockengießerei.
Dal mondo che si vive all'interno di una fonderia di campana.
Und bevor Antonio Degli Quadri Mittagspause macht, lässt er die Glocken erklingen, die in der Werkstatt hängen und die er und seine Vorfahren geschaffen haben.
Die Glocken des Bergstädtchen Sannione, hergestellt in der päpstlichen Glockengießerei Marinelli. Eine Reportage von Nadja Fischer.
Bücher, die vom Himmel fallen.
In Sachen christlich-muslimischer Dialog fragt man sich manchmal, was wohl Jesus oder Mohammed selbst zu gewissen Fragen sagen würden. Buchautor Josef Hochstrasser lässt nun beide zu Wort kommen. Ja, er verwickelt Jesus und Mohammed gar in ein Gespräch. Rein fiktiv natürlich, aber sehr unterhaltsam und informativ. Judith Hardegger.
Josef Hochstrasser war viele Jahre Religionslehrer am Gymnasium in Zug. Der reformierte Theologe unterrichtete in religionsgemischten Klassen und da kommt es, wen wundert's, immer mal wieder auch zu Streitgesprächen. Insbesondere zwischen christlichen und muslimischen Schülern. Wer hat die wichtigeren Propheten? Wer das stimmigere Gottesbild oder wer die sinnvolleren Gebote? Aus solchen Diskussionen im Klassenzimmer entstand die Idee zum Buch Jesus und Mohammed im Gespräch. Hochstrasser entwirft darin folgendes Szenario. Im Paradies begegnen sich Jesus und Mohammed an einer Bar und verwickeln sich in eine lebhafte Diskussion über Glaubensdinge. Die Einwürfe und Fragen des ziemlich weltlichen Barkeepers tragen das ihre zur Diskussion bei. Im Grunde genommen entfaltet sich nun eine Art Einführung in die christliche und muslimische Religion. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgelotet und dabei tut sich ein riesiger Themenfächer auf. Da ist vom Leben nach dem Tod die Rede, von Fundamentalismus, Sündenfall und Kreuzestheologie, aber auch von Dogmen, Kreuzzügen und Kleidervorschriften. Geschickt arbeitet Hochstrasser da und dort auch Kritik ein, meist in Form von Seitenhieben gegen die römisch-katholische Kirche. Dennoch, das Ganze kommt nie oberlehrerhaft oder moralinsauer daher. Die Inszenierung als ungezwungenes, aber sehr engagiertes Gespräch an der Bar erweist sich als ein raffinierter Schachzug. Sie macht die Lektüre leicht und unterhaltsam und lässt den Leser immer mal wieder schmunzeln. Schade nur, dass das Buch allein aus christlicher Feder stammt. Ein Co-Autor oder eine Co-Autorin von muslimischer Seite hätte das Projekt noch authentischer gemacht. Ein Mangel, auf den Hochstrasser selbst in seinem Vorwort hinweist. Und vielleicht noch eine Vorwarnung. Wer schon etwas Vorwissen über Islam und Christentum mitbringt, der erfährt kaum Neues. Ein bisschen merkt man dem Buch Die Entstehung im Klassenzimmer eben doch an. Lesenswert sind die gut 100 Seiten aber allemal. Und wer weiß, vielleicht treffen sich Jesus und Mohammed ja wieder mal an der Bar und vertiefen ihren Dialog.
Und hier noch einmal die Angaben. Das neue Buch von Josef Hochstrasser heißt Einwurf, Jesus und Mohammed im Gespräch, erschienen im Rührker Verlag 2013. Die Regeln für Asylsuchende in Bremgarten im Kanton Aargau gaben vergangene Woche zu reden, auch in kirchlichen Kreisen. Die Meldungen von Antonio Moser.
In ersten Medienberichten hieß es, es sei den Asylsuchenden in Bremgarten nicht erlaubt, ins Schwimmbad zu gehen, aber auch vor den Kirchen dürften sie sich nicht aufhalten. Die römisch-katholische Pfarrei und die reformierte Kirchgemeinde in Bremgarten sprachen sich gegen solche Einschränkungen aus. Ueli Hess, Gemeindeleiter der Pfarrei Bremgarten, betonte, die Kirchen stünden jeden Tag für alle Personen offen. Später dementierte das Bundesamt für Migration die Meldungen über diese Rayonverbote. Es sei falsch informiert worden. Sogar Bundesrätin Simonetta Sommaruga äußerte sich dazu. Die Grundrechte der Asylsuchenden würden nicht eingeschränkt. Es gebe keine Rayonverbote. Jedoch wolle man Absprachen treffen, wann die Asylsuchenden gewisse Anlagen nutzen können, wie beispielsweise die Badeanstalt. Die Kirchen waren dabei kein Thema mehr. In Deutschland wurde eine Pfarrerinitiative gegründet. Priester und Diakone aus 8 deutschen Bistümern haben sich zur Pfarrerinitiative Deutschland zusammengeschlossen. Die Mitglieder bezeichnen sich selbst als reformorientiert. Ihr Ziel sei es, mit Bischöfen und Gläubigen eine menschennahe Seelsorge im Geiste Jesu zu gestalten. Die Mitglieder schreiben, dass sie in der Kirche Hoffnungszeichen entdeckten. Durch Papst Franziskus, durch die Mahnung einiger deutscher Bischöfe zur Reform der Kurie, zum Überdenken der kirchlichen Sexualmoral und der Stellung der Frau in der Kirche. Die Mitglieder der Pfarrerinitiative forderten nun, dass auf diese Worte auch Taten folgen müssten. Vorbild für die Pfarrerinitiative Deutschland sind die Pfarreiinitiativen aus Österreich und der Schweiz. Die Schweizer Pfarreiinitiative hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Unterstützer, immer mehr auch aus Deutschland. Papst Franziskus erweitert den Kampf gegen Geldwäsche im Vatikan. Er verkündete vergangene Woche, dass im Vatikan neue, strengere Regeln gegen die Geldwäsche und die Finanzierung von Terror- und Massenvernichtungswaffen eingeführt werden sollen. Papst Franziskus folgte damit den Empfehlungen eines Komitees des Europarats. Der Vatikan wolle sich an die internationalen Standards anpassen. Die Vatikanbank stand in letzter Zeit immer wieder in der Kritik. Ihr wurde mangelnde Transparenz, undurchsichtige Transaktionen und Geldwäsche vorgeworfen. Der neue General der Internationalen Heilsarmee ist ein Schweizer. André Cox wurde vom sogenannten Hohen Rat zum 20. General der Heilsarmee gewählt. Er ist damit der Leiter der Internationalen Heilsarmee. André Cox hat neben der Schweizer auch die britische Staatsbürgerschaft. Der 59-jährige Cox war längere Zeit Gemeindeleiter in der Westschweiz. Zuletzt arbeitete er aber in London als Stabschef der Heilsarmee. Die Freikirche der Heilsarmee wurde 1865 in London gegründet. Sie sieht ihren Auftrag darin, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und Menschen in Not zu helfen.
Antonia Moser mit den Meldungen. Und das war unser Blickpunkt Religion auf SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.